Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, du hast Rechte, dem Podcast der Stabsstelle Menschenrechtsbüro und Gleichstellungsstelle der Stadt Nürnberg. Wir wollen euch ein wenig mitnehmen in unseren Alltag mit den Menschenrechten, wollen euch zeigen, wo und wann uns Menschenrechte begegnen, euch erzählen, wie Nürnberg zur Stadt des Friedens und der Menschenrechte wurde und was das für die Stadt heute bedeutet. Mein Name ist Wiebke Winter, ich bin Mitarbeiterin im Menschenrechtsbüro der Stadt. Und bei mir ist heute meine Chefin, die Leiterin der Stabsstelle Menschenrechtsbüro und Gleichstellungsstelle, Martina Mittenhuber. Hallo Martina.
Hallo Wiebke.
Es gibt unzählig viele Podcasts weltweit, hier in Deutschland und natürlich auch schon in der Stadt. Warum machen wir jetzt einen Podcast?
Dass wir jetzt auch einen Podcast auflegen, hat mehrere Gründe. Einmal wollen wir auch mit der Zeit gehen. Das heißt, wir wollen auch ein modernes Medium nutzen, um unsere Arbeit und die Themenschwerpunkte bekannter zu machen. Wir hoffen damit auch ein paar Menschen zu erreichen, die uns vielleicht bisher noch nicht auf dem Schirm hatten. Und wie es eben der Titel unseres Podcasts Mensch, du hast Rechte auch ausdrückt, wir möchten gerne über die Menschenrechtsarbeit der Stadt aufklären.
Da sehen wir mal, wie das funktionieren wird in den kommenden Wochen und Monaten.
Gut.
Ich habe am Anfang schon erwähnt, dass Nürnberg sich selbst das Motto gegeben hat, Stadt des Friedens und der Menschenrechte bzw. Menschenrechtsstadt ist. Woher kommt das? Woher kommt diese Bezeichnung?
Ich würde mal sagen, es ist ja schon mehr als ein Motto. Die Selbstverpflichtung der Stadt Nürnberg, eine menschenrechtsbasierte Kommunalpolitik zu betreiben, ist fest im Leitbild unserer Stadt verankert. Und dieses wiederum hat der Stadtrat im Jahr 2001 beschlossen. Diese Selbstverpflichtung ist damit, ja, kann man sagen, ein fester Orientierungsrahmen, sowohl für die politisch Verantwortlichen, aber eben auch die Beschäftigten in der Stadtverwaltung. Wir alle wissen, da, das muss ich auch nicht weiter ausführen, denke ich, Nürnberg ist wie kaum eine andere deutsche Stadt mit der Geschichte des Nationalsozialismus verbunden. Als Schauplatz der Reichsparteitage, als vermeintlicher Kultort, die deutscheste aller deutschen Städte, als Ort der Verkündung der schändlichen Nürnberger Rassegesetze, ebenso wie als Ort der juristischen Ahndung der NS-Verbrechen durch die sogenannten Nürnberger Prozesse. Und diese besondere symbolische Bedeutung Nürnbergs wird dadurch verstärkt, dass historische Spuren der NS-Zeit, wie zum Beispiel das ehemalige Reichsparteitagsgelände, der Schwurgerichtssaal 600 im Justizgebäude, bis heute auch baulich präsent sind und als prägende Elemente im Stadtbild wahrgenommen werden. Aber Nürnberg ist eben auch ein Ort der kritisch-reflexiven Auseinandersetzung mit einer, ja, der ungarische Dichter Imre Kertész hat das mal schön formuliert, mit einer unannehmbaren Geschichte. Und von diesem Ort der Auseinandersetzung gehen seit schon fast 40 Jahren immer wieder Impulse aus für eine offene Diskussionskultur und für eine glaubwürdige Veränderungsbereitschaft. Wenn ich ein paar Beispiele noch nennen darf, Wiebke, in den 1980er Jahren die erste Ausstellung Faszination und Gewalt in der Zeppelin-Tribüne, ab 1995 die jährliche Auslobung des Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises, 2001 die Eröffnung des Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände, 2010 die Eröffnung des Memorium Nürnberger Prozesse und, ja, zu guter Letzt 2015 die Gründung der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien. Und all das zusammengefasst unter dem Schlagwort verpflichtende Vergangenheit war eine der Leitlinien. All das, was wir heute unter dem modernen zeitgeistigen Begriff einer verpflichtenden Vergangenheit zusammenfassen, war auch die, man kann sagen, so eine Art Initialzündung dafür, dass Nürnberg sich dieses Leitbild vor 20 Jahren gegeben hat.
Ja, danke schon mal für die Einblicke. Du hast jetzt gerade auch noch einmal das Leitbild der Stadt erwähnt, das sich die Stadt vor 20 Jahren selbst gegeben hat. Und genau über dieses Leitbild und welche Bedeutung es für Nürnberg hat, habe ich mich mit dem Oberbürgermeister der Stadt, Markus König, unterhalten. Und in dieses Gespräch hören wir jetzt einfach mal kurz rein. Hallo Herr König, erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unseren Podcast Mensch, du hast Rechte.
Ja, hallo Frau Winter, danke, dass ich die Möglichkeit habe und dass Sie mich eingeladen haben.
Wir haben jetzt schon gehört, Nürnberg ist die Stadt des Friedens und der Menschenrechte. Und das Ganze fußt ja auch ein bisschen auf das Leitbild der Stadt Nürnberg. Erklären Sie doch bitte mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Was ist eigentlich dieses Leitbild der Stadt Nürnberg?
Ja, Frau Winter, genau vor 20 Jahren, das war der 18. Juli 2001, hat der Stadtrat das verabschiedet. Das ist sozusagen ja die Grundlage für alltägliches Verwaltungshandeln. Es ist ja zum einen ja eine Aufzählung, eine Liste unterschiedlichster selbstgewählter Aufgaben für die Stadt. Zum Beispiel bei unseren Entscheidungen berücksichtigen wir nicht nur die aktuellen Bedürfnisse, sondern auch eben die Interessen künftiger Generationen. Wir machen ja Politik nicht nur für die jetzige Generation, sondern ich glaube, das ist ganz wesentlich, dass wir immer drauf schauen müssen, dass wir auch Politik und die Entscheidungen, die wir heute treffen, für morgen und übermorgen auch schon im Blick haben. Und auch natürlich als Arbeitgeberin stellen wir uns natürlich auch die Ansprüche, wie zum Beispiel unsere Leistungsfähigkeit und Innovationskraft baut auf motivierte, qualifizierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf. Und das ist sozusagen auch ein wichtiger Bestandteil auf der einen Seite des Handeln hier als Verwaltung, aber wir sind auch ja mit einer der größten Arbeitgeberinnen hier in der Region.
Können Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal vielleicht beispielhaft zwei Punkte nennen? Nicht unbedingt jeder in der Stadt kennt ja dieses Leitbild, was wir haben. Vielleicht einfach mal zwei Punkte rausgreifen, die konkret im Zusammenhang auch mit den Menschenrechten stehen.
Nein, dann nehme ich mal gleich den ersten Punkt, der da lautet zum Beispiel, wir verpflichten uns aufgrund der besonderen geschichtlichen Verantwortung Nürnbergs zur aktiven Verwirklichung der Menschenrechte. Und ein weiteres Beispiel, zum Beispiel, wir berücksichtigen die unterschiedlichsten Lebensverhältnisse von Frauen, Männern und Kindern und fördern die Gleichberechtigung. Oder wir setzen uns für die Integration aller in Nürnberg lebenden Menschen und ermöglichen ihre Mitwirkung am öffentlichen Leben. Ich habe ja von Anfang an immer gesagt, wir alle sind Nürnberg. Wir alle sind Nürnbergerinnen und Nürnberger. Und unsere große Stärke in der Stadt ist die Vielfalt. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Kulturkreise, unterschiedliche Glaubensrichtungen. Und das ist so wichtig, dass wir eben mit unserem Leitbild, mit unseren Menschenrechten auch die immer alle im Blick haben. Und jeder darf und muss auch mitwirken können. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die wir haben. Aber das ist sozusagen das, was wir auch in dem Leitbild festgelegt haben.
Genau, und wir haben es ja nicht nur in einem Leitbild festgelegt, sondern die Stadt Nürnberg ist da ja auch aktiv und allein unsere Stabsstelle, Menschenrechtsbüro und Gleichstellungsstelle zeigt das ja tagtäglich mit unserer Arbeit auch.
Nein, absolut. Das eine ist ja tatsächlich, das eine ist das Geschriebene. Das ist sozusagen der erste Schritt. Aber das, was man schreibt oder das, was man in Präsentationen dann darlegt, muss ja gelebt werden. Und das haben Sie absolut richtig gesagt. Wir haben Gott sei Dank hier unser Menschenrechtsbüro und wir setzen das jeden Tag um, was wir niedergeschrieben haben. Das ist, gelingt uns manchmal besser, manchmal ist es natürlich, sind es auch Herausforderungen, aber wir streben das an und wir schaffen das auch hervorragend, finde ich, dass wir eben dieses Leitbild und die Menschenrechte auch in Gelebtem umsetzen. Und jeder kann seinen Beitrag leisten. Also das ist ja, oftmals zeigen wir ja alle immer mal auf Tat oder auf den Staat. Und ich bin immer jemand, der gerne motiviert, weil jeder alltäglich, egal wo du bist, kann handeln, kann tun. Und dazu rufe ich auch immer auf. Und ja, ich glaube, dass das jeder kann da einen Beitrag leisten und muss auch einen Beitrag leisten zu einer aktiven Stadtgesellschaft.
Da sind wir absolut bei Ihnen, glaube ich, als gesamte Stabsstelle. Wir ermutigen ja auch jeden und jede, sich aktiv für die Menschenrechte in unserer Stadt einzusetzen. Ich kann aus meiner Perspektive sagen, ich bin das erste Mal in Berührung mit unserem Leitbild gekommen, als ich bei der Stadt Nürnberg zu arbeiten angefangen habe. Wie ist es bei Ihnen? Wann sind Sie denn persönlich das erste Mal mit dem Leitbild in der Stadt konfrontiert worden?
Ja, das ähnelt ein bisschen, Frau Winter. Tatsächlich, ich bin 2008 bin ich zum ersten Mal in den Nürnberger Stadtrat gewählt worden. Da war ich 27. Und da bin ich zum ersten Mal bewusst auch mit dem Thema Leitbild und auch mit dem, wie setzen wir uns zum Thema Menschenrechte ein, auch in Berührung gekommen. Davor, und das kann ich auch hier sagen, habe ich erstmal gar nicht gewusst, in welcher Fülle wir uns hier an der Form oder in der Form auch schon einsetzen und was wir schon alles auf den Weg gebracht haben. Also als Stadtrat habe ich das dann kennengelernt, aber auch schätzen gelernt und war mit Feuer und Flamme sozusagen auch mit dabei, weil ich mir gedacht habe, Mensch, das ist der richtige Ansatz und wir sind ja Vorbilder. Also jeder Stadtrat, jeder, der hier ein Mandat auch ausübt, hat eine besondere Funktion und deshalb bin ich stolz darauf, dass meine Stadt schon sehr frühzeitig Ich meine, ich war da 21, wie dieses Leitbild entstanden ist. Und da bin ich stolz drauf. Und ich bin auch stolz drauf, dass wir wirklich jetzt auch in diesen 20 Jahren so aktiv auch immer daran arbeiten und immer mehr Menschen auch erreichen. Und das ist, glaube ich, das große Ziel, was uns gelingen muss. Jetzt, wie wir beide festgestellt haben, Sie haben es mitbekommen, da haben Sie bei der Stadt Nürnberg angefangen. Ich habe es mitbekommen, wie ich sozusagen im Stadtrat meine Funktion aufgenommen habe. Und das Ziel muss ja sein, dass viele Menschen, die jetzt nicht nur bei der Stadt arbeiten oder irgendwie enger mit der Stadt zu tun haben, dieses Leitbild oder das Thema Menschenrechte im Blick haben. Und das ist unser Auftrag, Ihre mit dem Büro und meiner als Oberbürgermeister und alle, die, glaube ich, auch bei der Stadt mitwirken, dass wir das Leitbild, aber auch eben unsere Ziele mit den Menschenrechten viele Menschen hier in der Stadt erreichen, egal wo sie herkommen. Und das ist wie ein Kompass. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir, das ist so ein Koordinatensystem und der Kompass mit unserem Leitbild, mit den Menschenrechten leitet mich als Oberbürgermeister und hoffentlich auch, und so spüre ich es auch, leitet es auch die Stadt und die Menschen, die für die Stadt arbeiten oder die besonders auch in der Stadt leben.
Das ist auch ein sehr schönes Bild, wie ich finde, das Leitbild als Koordinatensystem oder Kompass für unsere Stadt und für unser Handeln. Dann, Herr König, vielen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen. Bleiben Sie gesund und allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute.
Ja, das war der Oberbürgermeister zum Thema Leitbild. Martina, für alle die das Menschenrechtsbüro der Stadt gar nicht kennen, magst du uns noch mal kurz erzählen, wie es entstanden ist?
Ja, dazu müssen wir fast 40 Jahre zurückgehen. Den Ausgangspunkt des Nürnberger Menschenrechtsengagements war ein Kunstwerk. Unser damaliger Oberbürgermeister Peter Schönlein, er war selber Historiker, war Anfang der 1990er Jahre entschlossen, den Verstrickungen Nürnbergs während der NS-Zeit ein Signal der Völkerverständigung, des Respekts und des Friedens entgegenzusetzen. Und ihm ist es damals gelungen, den ganz großartigen Künstler Danny Caravan zu gewinnen für die Stadt Nürnberg im Rahmen der Erweiterung des Germanischen Nationalmuseums ein Kunstwerk zu schaffen. Danny Caravan ist etwas ganz Einzigartiges gelungen. Er hat nämlich mit seinem Kunstwerk der Straße der Menschenrechte sowohl durch Ästhetik überzeugt, aber eben auch durch eine politische Aussage, nämlich zur Universalität der Menschenrechte, zur allgemeinen Gültigkeit der Menschenrechte und auch gleichzeitig eine Mahnung, ja, der Stadt Nürnberg quasi in ihr Herz, in ihre Altstadt gesetzt, eine Mahnung, dass das, was in den Jahren 1933 bis 1945 passiert ist, sich nie mehr wiederholen darf. Ja, und dann hat sich so nach und nach eine ganze Reihe von Aktivitäten entwickelt in Nürnberg. Der nächste Baustein war dann der Internationale Nürnberger Menschenrechtspreis, die Auslobung im Jahr 1995. Man muss sehen, damals war es wirklich fast ein Novum. Es gab zu dieser Zeit vielleicht eine Handvoll vergleichbarer Preise weltweit. Also Nürnberg war, wenn man so will, durchaus Vorreiterin in der Übernahme menschenrechtlichen Engagements, auch über die Grenzen der Stadt hinaus. Ja, und dann hat man eigentlich erstmal jemanden gebraucht, der die Preisverleihung organisiert, der das Veranstaltungsmanagement macht. Und dazu hat man eine kleine Projektgruppe ins Leben gerufen. Und aus dieser 2-3-köpfigen Projektgruppe ist dann nach und nach das Nürnberger Menschenrechtsbüro entstanden. Also es gab jetzt nicht eine Initialzündung und einen Stadtratsbeschluss, wir gründen jetzt ein Menschenrechtsbüro, sondern dieses Büro hat sich langsam aus einzelnen Bausteinen menschenrechtlichen Engagements zu einer immer sichtbareren Einheit entwickelt.
Wir sind ja mit dem Menschenrechtsbüro bei der Stadt Nürnberg bundesweit einzigartig. Warum?
Ja, das müsste man jetzt die anderen Städte fragen, warum sie kein Menschenrechtsbüro einrichten. Ich glaube, die Entdeckung der Menschenrechte auf kommunaler Ebene ist jetzt erst so richtig in Gange. Wir können ja beobachten, es entwickeln sich in immer mehr europäischen Städten Menschenrechtsbüros, immer mehr Städte, auch in Deutschland, zum Beispiel die Stadt Köln, versuchen die Menschenrechtsidee auch als Leitlinie der Kommunalpolitik einzuziehen. Und das Ganze wirklich aus der Erkenntnis heraus, dass viele fundamentale Rechte eben zuallererst auf der kommunalen Ebene umgesetzt werden. Angefangen von der Daseinsvorsorge bis hin zum Thema Diskriminierungsschutz, Schutz von vulnerablen Gruppen. All das vollzieht sich auf der kommunalen Ebene. Und ich glaube, wir waren vielleicht damals Trendsetter, aber jetzt wird dieses Thema in immer mehr Kommunen auch zum gewissen kommunalpolitischen Standard erhoben.
Wenn wir jetzt immer von der Stabsstelle Menschenrechtsbüro und Gleichstellungsstelle reden, deren Arbeit wir jetzt ja auch noch mal breiter nach außen tragen wollen. Wer sind wir in dem Fall eigentlich und wie viele sind wir denn?
Ja, vielleicht ein paar Sätze noch mal zur Funktion, zum Wesen einer Stabsstelle. Eine Stabsstelle ist ja schon per Definition auf der höchsten Leitungsebene angesiedelt. Und so gehören auch wir direkt zum Büro des Oberbürgermeisters. Das zeigt schon auch so ein bisschen die Flughöhe des Themas Menschenrechtsarbeit für die Stadt Nürnberg. Und ja, wenn man sich die Größe unseres Teams anguckt, wir sind im Augenblick 11 Kolleginnen und Kollegen, die sich gut auf gut 9 Vollzeitstellen verteilen. Und wenn du mich fragst, ja, was ist eigentlich genau eine Stabsstelle? Eine Stabsstelle mit ihren Beschäftigten, die ja in der Regel ausgewiesene Expertinnen und Experten in ihren jeweiligen Themenfeldern sind, deren Aufgabe ist es, fachlich zu beraten, zu koordinieren, Strategien festzulegen und auch deren Umsetzung zu überwachen. Abstrakt könnte man jetzt auf das Menschenrechtsbüro bezogen, könnte man sagen, unsere Aufgabe ist es, das Leitbild einer Stadt des Friedens und der Menschenrechte umzusetzen. Was heißt konkret? Wir reflektieren kommunalpolitische Entscheidungen hinsichtlich ihrer Ausrichtung am Leitbild. Wir identifizieren Defizite, Leerstellen, To-dos. Und wir zeigen aber auch Lösungen auf. Ein bisschen was unterscheidet uns aber von einer idealtypischen Stabsstelle. Wir operationalisieren nämlich auch viele Aufgaben selber. Zum Beispiel im Bereich der Antidiskriminierungsarbeit, in der Bildungsarbeit, der Prävention. Da entwickeln wir eben nicht nur Konzepte, sondern wir setzen diese auch selber um. Wichtig war mir für unsere Arbeit als Stabsstelle aber auch immer, ein Bindeglied zwischen der Zivilgesellschaft und der Kommunalpolitik bzw. der Verwaltung zu sein. Das heißt für uns konkret, wir pflegen einen engen Austausch mit vielen Organisationen, Vereinen, den verschiedensten Communities in Nürnberg, auch mit dem Ziel, immer wieder das Ohr an deren Bedürfnissen zu haben. Und wir versuchen dann, die von den Communities, von den Organisationen der Zivilgesellschaft geäußerten Anliegen und Forderungen in das politisch Machbare zu transformieren.
Und du hast es jetzt am Beispiel des Menschenrechtsbüros gesagt und für die Gleichstellungsstelle gilt es natürlich genauso. Wir haben ja in der Gleichstellungsstelle haben wir sowohl unsere Frauenbeauftragte, stellvertretende Frauenbeauftragte, aber auch unseren Ansprechpartner für Männer. Wie kam es denn dazu, dass das Menschenrechtsbüro zusammen mit der Gleichstellungsstelle eine Stabsstelle gebildet hat? Das war ja nicht immer so.
Das ist richtig. Bis 2014 waren wir zwei getrennt voneinander arbeitende, ja, ich würde mal sagen Mini-Einheiten. Und als wir dann 2014 den Vorstoß gemacht haben von Seiten der Verwaltung in Richtung Politik, die beiden Büros zusammenzulegen, sahen wir darin mehrere Vorteile. Beide Büros haben einen zentralen Arbeitsschwerpunkt in der Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsarbeit. Und wir wissen ja längst, die Herstellung gleicher Verwirklichungschancen und der Schutz vor Diskriminierung können nur mit einem intersektionalen Ansatz gelingen. Denn wir sind ja alle Träger von vielen Merkmalen. Ich bin ja nicht nur Frau, ich bin vielleicht auch chronisch krank, trage eventuell religiös motiviert ein Kopftuch und ich werde irgendwann auch einmal alt. Das heißt, verschiedene Merkmale, die zu Ungleichbehandlung oder im schlimmsten Fall zu Diskriminierung führen können, sind miteinander verschränkt, verstärken sich sogar und müssen deshalb zusammen betrachtet werden. Dieser Ansatz, das war uns damals auch ganz wichtig, bedeutet aber nicht, dass wir die Merkmale miteinander verschleifen. Das Geschlecht zum Beispiel ist ja immer noch der zentrale Platzanweiser in unserer Gesellschaft und muss deshalb ein besonderes Augenmerk bekommen. Oder die erschreckende Zunahme von Judenfeindlichkeit im Kontext der Corona-Pandemie. Da bedarf es dann eben fallbezogen auch immer konkreter Maßnahmen. Aber rückblickend jetzt nach 5, 6 Jahren der Zusammenlegung muss ich immer noch sagen, es war eine gute Entscheidung, es war eine richtige Entscheidung. Wir sind zu einer effektiv arbeitenden Einheit zusammengewachsen, sind nach außen hin nochmal deutlich sichtbarer geworden, weil wir einfach auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit mehr investieren können. Also alles in allem eine gute Entscheidung damals.
Also wir halten fest, intersektional, dieser Begriff bedeutet einfach, dass ich aufgrund von mehreren Merkmalen, die auf eine Person zutreffen können, diskriminiert werden kann oder benachteiligt werden kann, wie du es aufgezählt hast, wenn ich zum Beispiel eine Frau bin und wenn ich eine Frau bin, keinen deutschen Pass habe zum Beispiel oder mich in einem bestimmten Alter befinde, ich eine Behinderung habe. Das sind alles so verschiedene Merkmale, aufgrund derer ich diskriminiert werden kann. Und bei der Gleichstellungsstelle, genauso wie im Menschenrechtsbüro, bearbeiten wir Fälle, wo es dann eben zu solchen Diskriminierungen gekommen ist und Benachteiligungen.
Ganz genau so ist es.
Eine Frage jetzt direkt an dich. Wie hat es dich eigentlich ins Menschenrechtsbüro der Stadt verschlagen? Wie bist du Leiterin des Menschenrechtsbüros geworden? Und wie sieht denn deine typische Arbeitswoche aus? Also welche dieser ganzen, es sind ja unheimlich viele Themenfelder, welche dieser Themenfelder bearbeitest du denn jetzt speziell?
Ja, fange ich mal mit ein paar wenigen Sätzen zu meiner Biografie an. Also wie gesagt, seit 12 Jahren bin ich nun schon in der Leitung der Stabsstelle, hatte davor aber schon mehrere berufliche Stationen und vor meinem Geschichtsstudium auch eine Verwaltungsausbildung absolviert, was sehr, sehr hilfreich ist, jetzt auch in der jetzigen Funktion. Zuletzt hatte ich mich in meiner Tätigkeit bei der Bundesagentur für Arbeit intensiv mit den sozialen Menschenrechten beschäftigt, was mir aber zugegebenermaßen damals nicht klar war, dass ich mich mit einem solch intensiven Menschenrechtsthema beschäftige, nämlich mit dem Recht auf Arbeit, dem Recht auf soziale Sicherheit. Mein Wechsel zur Stadt Nürnberg und in den Bereich der Menschenrechtsarbeit hatte sicher auch damit zu tun, dass man mit zunehmendem Alter auch nach einem Sinngehalt des Broterwerbs sucht. Und da war die Entscheidung, die Leitung des Menschenrechtsbüros zu übernehmen, genau richtig. Ja, du fragst nach einer typischen Arbeitswoche. Eigentlich gibt es die gar nicht, Wiebke. Ich würde sagen, 50% meiner Ressourcen sind komplett fremdbestimmt. Durch konkrete Vorfälle, zum Beispiel im Bereich des Demonstrationsgeschehens, durch Anfragen aus der Gesellschaft, Bürgeranliegen, die sehr schnell beantwortet werden wollen, aus der Politik, zum Beispiel Anträge aus dem Stadtrat, aus diversen Gremien, in denen ich mitarbeite. Ja, und die anderen 50% verbringe ich mit Leitungsaufgaben, das heißt den schönen Themen Personalplanung, Finanzen, aber auch strategische, inhaltliche Planung. Und zu guter Letzt setze ich eben auch einige Aufgaben selber um. So bin ich zum Beispiel verantwortlich für die Kommunale Menschenrechtsstiftung, für die Einzelfallkommission für ausländerrechtliche Fragen, den Runden Tisch Menschenrechte und den Nürnberger Preis für diskriminierungsfreie Unternehmenskultur.
Und jetzt kommen noch solche Aufgaben hinzu wie Podcast aufzeichnen. Und dann bist du natürlich auch zum Beispiel jetzt meine direkte Ansprechpartnerin, wenn es um den Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis geht. Der wird auch bestimmt in einer der kommenden Folgen einmal Thema sein. Wenn du jetzt so unsere Arbeit insgesamt betrachtest, auf die wir in den nächsten Folgen ja detaillierter eingehen wollen, wo siehst du die größten Herausforderungen?
Ich glaube, eine Herausforderung, Wiebke, die uns immer begleitet, ist diese Scharnierfunktion zwischen den Anforderungen der Zivilgesellschaft, den an uns herangetragenen Anliegen einerseits und dem politisch Machbaren auszutarieren. Uns treibt immer, das kennst du ja auch in deinem Aufgabenfeld, immer die Frage um, wie können wir Forderungen der Zivilgesellschaft und der Politik glaubwürdig umsetzen? Wie gelingt es uns, sie nachhaltig umzusetzen? Wir beobachten, dass der Menschenrechtstopos, ja, dieser Anspruch, wir sind doch Stadt des Friedens und der Menschenrechte, in so vielen Bezügen zwischenzeitlich an uns herangetragen wird, dass wir oft gar nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht und welche der Anforderungen wir als erstes bearbeiten sollen. Das heißt also, den Anliegen gerecht zu werden, die Glaubwürdigkeit dieses Anspruchs einer Menschenrechtsstadt immer wieder von Neuem auch zu vertreten und auch die Zivilgesellschaft immer wieder zu einer Kultur der Menschenrechte zu ermuntern. Weil eins haben wir alle auch gelernt in den Jahren unserer Tätigkeit hier, dass sich dieser große, ambitionierte Anspruch, wir sind eine Stadt des Friedens und der Menschenrechte, nicht von einem kleinen Büro mit 11 Köpfen umsetzen lässt.
Da bist du ja auch ganz der Meinung dann unseres Oberbürgermeisters, der auch sagt, er ermutigt immer wieder selbst auch aktiv zu werden für diese Menschenrechtsstadt. Kannst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein Beispiel geben? Was sind denn das für Anliegen, die aus der Zivilgesellschaft an uns herangetragen werden, wo wir dann versuchen, das Beste irgendwie auch im Sinne der Zivilgesellschaft auch in der Verwaltung zu erreichen, aber wo es vielleicht auch oftmals schwierig ist?
Ja, ein ganz aktuelles Thema ist der Umgang mit dem Gedenken an die Opfer des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds in Nürnberg und damit verbunden das Thema Gedenkkultur allgemein in unserer Stadt. Da sehen wir uns immer wieder konfrontiert mit Forderungen, Anliegen einer sehr engagierten zivilgesellschaftlichen Infrastruktur. Allerdings sind unsere Arbeit dann halt auch mal Grenzen gesetzt in politischer Hinsicht, in finanzieller Hinsicht, was unsere Ressourcen angeht. Und da ist es dann die manchmal nicht so ganz leichte Aufgabe, auch in einem ständigen Diskurs mit den zivilgesellschaftlichen Gruppen auch immer wieder zu erklären, was ist möglich, was ist machbar und wo müssen wir auch mal um etwas Geduld bitten oder wo müssen wir auch mal Forderungen vielleicht auf ein machbares Maß zurechtstutzen. Das ist ein ganz aktuelles Beispiel. Ich würde mal sagen, ein Dauerbeispiel, das meine Arbeit seit 12 Jahren hier begleitet, ist das Thema Flucht und Asyl. Also auch hier haben wir immer wieder die große gefühlte und manchmal auch echte Diskrepanz zwischen dem Anspruch an der Stadt des Friedens und der Menschenrechte und der flüchtlings- und asylpolitischen Wirklichkeit, die wir halt auch nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen können. Wir tun das, was in unserer Macht steht. Auch hier verstehen wir uns als Scharnier zum Beispiel zwischen Organisationen wie dem Bayerischen Flüchtlingsrat und auch den Kolleginnen und Kollegen in unserer Ausländerbehörde. Wir haben in Nürnberg eine Einzelfallkommission für ausländerrechtliche Härtefälle ins Leben gerufen, was ziemlich einzigartig ist in der ganzen Bundesrepublik. Also auch immer wieder Instrumente geschaffen, die genau diesen Ausgleich, diesen Diskurs und eine konstruktive Auseinandersetzung zwischen Politik und Zivilgesellschaft realisieren sollen.
Ja, du hast es schon angesprochen, auch die Einzelfallkommission, die recht einzigartig bei uns ist, da wird es vielleicht auch ja mal eine extra Folge dazu geben. Das Interesse ist groß an diesem Thema. Jetzt gibt es menschenrechtliche Herausforderungen schon immer und zu allen Zeiten. Jetzt haben wir gerade eine Pandemie aus deiner Sicht. Und wenn du jetzt auf die letzten 2 Jahre, muss man schon leider sagen, blickst, welche menschenrechtlichen Herausforderungen stellt uns denn diese Pandemie in der Stadt?
Ja, die Pandemie hat in der Tat eine gewaltige menschenrechtliche Dimension. Es geht ja um nichts weniger als den Schutz eines ganz zentralen Menschenrechts, dem Recht auf den höchsten erreichbaren Standard körperlicher und geistiger Gesundheit. So heißt es in den internationalen Konventionen. Die politisch Verantwortlichen stehen hier vor einer großen Herausforderung, nämlich dieses grundlegende Menschenrecht zu sichern, ohne dabei aber die Gültigkeit anderer Menschenrechte infrage zu stellen oder sie gar auszusetzen. Denn auch in der gegenwärtigen Situation, die zwar jetzt keine pandemische mehr ist und keine Notstandssituation, aber es gilt, die Menschenrechte sind unteilbar. Und dies verlangt nach einer weitsichtigen und immer wieder zu überprüfenden Abwägung konkurrierender Rechtsgüter anhand des Prinzips der Verhältnismäßigkeit zwischen freiheitsbeschränkenden Maßnahmen einerseits und dem dadurch provozierten ökonomischen, psychosozialen und politischen Schaden, der unsere Gesellschaften ja möglicherweise auf die nächsten Jahre tiefgreifend verändern wird. Für uns auf der kommunalen Ebene geht es ganz stark darum, die Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren, die sich sowieso in schwierigen Lebenslagen befinden, alte Menschen in den Pflegeeinrichtungen, Wohnungs- und Obdachlose, Geflüchtete in den Gemeinschaftsunterkünften und vor allem die Kinder, damit ihnen der Zugang zu Menschenrecht auf Bildung weiter ermöglicht wird. Und neben einer besonderen staatlichen Fürsorge ist eben auch die zivilgesellschaftliche Solidarität in besonderer Weise gefordert. Schon jetzt, das haben wir ja in den letzten 2 Jahren erlebt, haben sich zahllose kreative Formen zwischenmenschlicher Solidarität, Nachbarschaftshilfe und so weiter entwickelt. Und auch wir versuchen hier im Menschenrechtsbüro alles zu tun, damit diese Solidarität auch in der Zeit nach Corona im besten Falle weiterleben kann. Und gleichzeitig verlangt aber auch diese gegenwärtige globale Krise nach Wachsamkeit und Eintreten gegen Rassismus und diskriminierende Äußerungen. Jetzt fluten Verschwörungstheorien die sozialen Medien. Sie versuchen, Komplexität und Dynamik des Themas auf simple Erklärungsmuster zu reduzieren, Sündenböcke zu benennen. Wir erleben in Nürnberg Demonstrationen nicht nur von sogenannten Querdenkern, aber eben gerade diese Demos werden immer stärker von rechtsextremen Gruppierungen gekapert, nehmen auch immer gewalttätigere Züge an. Wir müssen hier vor Ort reagieren, dürfen solche Auftritte nicht unerwidert lassen. Und ich denke mal, ein gutes Gegenmittel sind einfach Fakten und Informationen. Diese sind halt auch so eine Art Impfschutz gegen Verschwörungstheorien. Wir erleben hier in Nürnberg, aber auch in anderen Städten der Region, wie auch der Begriff der Menschenrechte ein Stück weit umgedeutet wird. Es gibt ein Team Menschenrechte mit sehr, sehr vielen Ablegern, die regelmäßig hier demonstrieren. Und wir haben auch als Menschenrechtsbüro zwischenzeitlich deutlich gemacht, dass das Verständnis von Menschenrechten dieses sogenannten Teams nicht im Einklang steht mit unserem Verständnis der Menschenrechte und wir damit nicht in Verbindung gebracht werden möchten.
Uns alle treibt in diesen Tagen besonders ein Thema natürlich um, das ist der Krieg in der Ukraine und die vielen Geflüchteten, die auch schon hier in Nürnberg ankommen. Kannst du uns kurz, also nach der aktuellen Lage sagen, welche menschenrechtlichen Dimensionen dieser Krieg auch bei uns jetzt hier schon in Nürnberg und allgemein hat?
Ja, Wiebke, das kann ich gerne. Wir erleben im Augenblick eine Situation, die sich meine Generation schlichtweg nicht mehr vorstellen konnte. Es findet im Augenblick ein imperialistischer Angriffskrieg auf ein souveränes europäisches Land statt. Es werden Kriegsverbrechen begangen. Wir erleben es alltäglich jetzt in den Nachrichten. Es werden Krankenhäuser und zivile Einrichtungen angegriffen und zerstört. Millionen Menschen werden zur Flucht gezwungen und verlieren all das, was sie sich zum einen materiell aufgebaut haben, vor allem aber auch ihre physische und ihre psychische Gesundheit, und sie verlieren ihre Heimat. Und ich glaube, auch für uns jetzt in der Menschenrechtsarbeit zeigt dieser Krieg wieder eines ganz deutlich: Ohne Demokratie und Menschenrechte gibt es keinen Frieden. Wir tun hier in Nürnberg unser Möglichstes, um zu helfen, vor allem unserer Partnerstadt Kharkiv, einerseits mit Hilfslieferungen, aber eben auch mit der Aufnahme vieler Geflüchteter. Wir können das Ganze im Augenblick schaffen, dank einer ganz großartigen Hilfsbereitschaft aus allen gesellschaftlichen Spektren. Aber wir brauchen ein baldiges Ende dieser humanitären Katastrophe. Aber diese Zerstörungen verursachen dermaßen viel Leid, dass wir alle wirklich hoffen und daran arbeiten, dass es ein baldiges Ende dieser humanitären Katastrophe gibt.
Der Krieg produziert aber auch Rassismus in diesen schrecklichen Tagen an den Grenzen, aber auch hier bei uns in der Stadt. Kannst du da noch mal kurz drauf eingehen?
Ja, es gibt leider, wie häufig in Krisensituationen, wieder ein großes Schwarz-Weiß-Denken. Ja, es wird nicht mehr differenziert. Es werden Menschen russischer Abstammung, russischer Sprache in Geiselhaft genommen für das, was Putin an Verbrechen im Augenblick begeht. Es wird nicht mehr differenziert danach, dass sehr, sehr viele russischstämmige Menschen bei uns diesen Krieg genauso verurteilen und genauso darunter leiden wie alle anderen. Und wir können immer nur appellieren: Nehmt niemanden in Geiselhaft, setzt euch differenziert mit diesem schrecklichen Krieg auseinander. Und wir halten selbstverständlich alle unsere Gesprächsangebote offen für Menschen, die in irgendeiner Weise jetzt Diskriminierungserfahrungen machen müssen.
Dann vielen Dank, dass du unseren Zuhörerinnen heute schon mal einen Einblick gegeben hast in unsere Arbeit, in unsere Themenfelder, von denen wir in den kommenden Wochen jetzt noch mehr hören werden. Und dann freue ich mich, wenn ich auch dich vielleicht einmal wieder interviewen kann zu einem bestimmten Thema. Das darfst du dir dann aussuchen.
Ja, ich danke dir, Wiebke, für deine Fragen und bin gespannt auf die Resonanz unseres ersten Podcasts.
Das bin ich auch. Vielen Dank, Martina. Ja, und ich danke natürlich euch ganz herzlich, die ihr diese erste Folge unseres Podcasts Mensch, du hast Rechte gehört habt. In den nächsten Folgen geht es unter anderem um die Themen, was ihr schon immer mal über Menschenrechte wissen wolltet. Und ihr lernt die Aufgaben unserer Antidiskriminierungsbeauftragten kennen. Diese Folgen, weitere Informationen und Kontaktdaten findet ihr auf unserer Website menschenrechte.nürnberg.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Fragen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.